Ganz kurzer Einschub aus dem Schnittraum, bevor wir beginnen mit dieser Folge. Übrigens willkommen. Wir haben wieder ein kleines Kratztonproblem mit dieser Folge. Das ist leider schon auf den Originalspuren. Wir haben das erst gesehen, als wir die Folge schon komplett aufgenommen hatten. Wir haben allerdings jetzt rausgefunden, oder ich glaube, dass ich rausgefunden habe, woran das Ganze liegt, nämlich an einem USB-Hub, den wir hier zwischen unserem Aufnahmegerät und unserem Rechner haben. Und das können wir leider nicht mehr reparieren, weil das quasi in der Tonspur schon drin ist. Verzeiht uns das für dieses Mal. Es ist auch deutlich weniger als in den Folgen davor. Wir arbeiten dran, dass wir das wegkriegen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt hier, glaube ich, eine Lösung gefunden. Ja, wie gesagt, gehen wir schnell in die Folge rein. Tschüss. Willkommen zur Ausgabe 386 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein Ehemann Michael.
Wir sind wieder zurück. Wir sind in unserem Heimstudio wieder zurück.
Genau.
Es ist alles gut gegangen. Der Flug hat geklappt, auch wenn es ganz schlimmer Flug war. Nachtflüge sind echt absolute Hölle. Und wir leiden immer noch, obwohl wir am Samstag zurückgekommen sind und heute ist Donnerstag, ja, leiden wir immer noch an Jetlag, also ich zumindest.
Ja, ich auch, obwohl ich sehr, sehr tapfer war und immer schön bis zu meiner normalen Schlafenszeit gewartet habe mit dem ins Bett gehen und morgens zu normaler Zeit aufstehen wollte, aber meistens war ich dann irgendwie so um 3 schon wach und konnte nicht schlafen, dann bin ich um 6:30, so eine Stunde bevor ich eigentlich aufstehen will, eingeschlafen und dann war völlig, boah.
Ja, also ich habe im Moment das Phänomen, ich kann jederzeit schlafen, außer nachts.
Ja, aber das jederzeit schlafen macht das ja auch nicht, also das.
Du meinst, das eine hängt mit dem anderen zusammen?
Ja, ja. Aber bei mir klappt es ja, wie gesagt, gerade auch nicht. Obwohl ich mich an die Binsenweisheit halte, geh direkt in deinen normalen Tagesrhythmus über.
Ja. Wenn ihr wissen wollt, was wir da so gemacht haben in Toronto und was wir da so an Brettspielsachen gemacht haben in Toronto, dann geht mal 2 Folgen zurück. Da haben wir einen Bericht nicht nur über unsere Hochzeit, unsere Brettspielhochzeit, sondern auch einen kleinen Travel-Bericht sozusagen über unsere Zeit in Toronto, inklusive einem richtig schönen Brettspielcafé.
Richtig, das hat sich gelohnt, da gewesen zu sein.
Ja.
Im Snakes and Lattes.
Während wir weg waren die 3 Wochen, kamen tatsächlich Kickstarter an. Weil es kommen nie Kickstarter an, außer man ist tatsächlich nicht zu Hause.
Ja? Oh, wir haben Loot.
Ja, wir haben Loot. Und das Schlimme ist ja, wir mussten dann, weil das war Nemesis und das ist ein relativ großes Ding, wir mussten dann jemand anders besorgen, der das von der Post abholt. Und das war echt ein größerer Aufwand, ja. Ach du Gott, ey. Und
ja, also Michael hatte zum Glück noch jemanden, wo er eine unterschriebene Vollmacht platziert hatte, sodass diese Person auch wirklich bevollmächtigt und berechtigt war, dieses Paket für uns abzuholen.
Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so schwierig ist. Wir hatten erst gesagt, die Post soll das zu den Nachbarn liefern. Dann kam irgendwie am Tag, als es ankam, habe ich eine Nachricht bekommen, dass es irgendwie nicht geklappt hat bei den Nachbarn. Keine Ahnung, warum. Ja.
Der Nachbar aber zurückgemeldet hat, er wäre den ganzen Tag da gewesen.
Ja, und dann war es halt doch in der Filiale und dann mussten wir halt den Manuel dahin schicken. Und dann, der wohnt so ungefähr, ich würde sagen, gute 10 Minuten Fußweg von der Postfiliale weg.
Ich würde, ja gut, wenn er schnell geht, könnte er es in 10 Minuten schaffen. Ich bräuchte 15. dafür 20 Minuten.
Ja, also schon ein bisschen Stück. Und ich sagte dann, pass mal auf, du, wenn du dort bist, es abgeholt hast, nimm dir einfach ein Taxi. Ja, bezahl das auch, weil das ist Nemesis All In. Das ist nicht ein einzelnes Spiel, ja. Das ist eine Kiste. Und dann kam so die lapidare Aussage so, ja, gucken wir mal.
Ja, Michael hatte dann noch mitgegeben, da steht was von 13 Kilo, also ist jetzt nicht so ein Fliegengewicht.
Ja, und dann kam dann irgendwann, ja, ist da, hab's geholt. Und dann sagte ich, ja, hast du dir ein Taxi genommen? Nö. Du hast ja jetzt nicht, das war dann 14 Kilo, du hast ja nicht das 14 Kilo Paket 20 Minuten durch die Gegend getragen.
Er hat halt ein kleines Workout gemacht. Der ist ja sehr entspannt.
Da ist so eine Nemesis All-In-Pledge irgendwie quer durch Bonn gelaufen. Ja, steht auch schön drauf, die Kiste hat so ein riesiges Nemesis-Logo drauf gehabt.
Ja, da weiß auch jeder, was der Manuel durchs Dorf getragen hat.
Ja. Auf jeden Fall, das ist gekommen. Nemesis Retaliation in Deutsch ist jetzt da, werden wir auch testen und darüber berichten. Außerdem ist noch gekommen, auch natürlich, während wir weg waren, ja, die Willkommen in der Wrackdale.
Ich glaube, das ist deutsch gemeint. Wrack und Dale, so wie Kathedrale und Wrack halt.
Oder Zentrale. Wrackdale.
Oder Zentrale. Wrackdale.
Ja, auf jeden Fall die 5. Erweiterung für Thunder Road Vendetta. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mal gucken, ja, ob wir das vielleicht am Wochenende gespielt bekommen. Und da werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal mit beschäftigen und euch berichten darüber. Ja. Kam natürlich alles, wenn wir nicht da sind.
Ja? Ja, auch bei mir sind ein paar Sachen gekommen, aber die haben zum Glück in den Briefkasten gepasst.
Ja.
Besser. Und waren nicht spielthematisch, waren mehr so Bastelsachen.
Ja, wir haben eine ganze Menge News, hat sich angesammelt in den letzten 3 Wochen. Wir haben ein bisschen raussortiert, was wir cool finden und was interessant ist und was euch vielleicht auch interessiert. Da sind auch ein paar richtig crazy Sachen dabei und ich kann euch nur raten, wartet bis zum Ende. Es gibt eine wirklich, wirklich haarsträubende Nachricht von Simon, über die wir auf jeden Fall reden müssen. Das ist wirklich, ja, also Michael, absolut krass.
Michael redet da pausenlos von. Das Der ist völlig fassungslos.
Das ist wirklich unglaublich. Als ich das gelesen habe, als wir in Toronto waren, ja, habe ich gedacht, das meinen die nicht ernst, ja, aber gut.
Okay. Jedes Mal, wenn er mit jemandem redet, fragt er so:
Hast du das schon gehört?
Was würdest du tun, wenn du in der und der Situation bist wie Simon? Und dann erzählt er, was Simon gemacht hat. Ja. Und alles immer nur Kopfschütteln. So,
jetzt haben wir ganz viel Spannung gemacht, aber jetzt haben wir das als letzte News hier drin. Wir fangen einfach mal an. Ja? Unsere erste News ist ein bisschen traurig, denn Asmodee bzw. Fantasy Flight Games hat angekündigt, dass Descent Legends of the Dark eingestellt wird.
Okay.
Das ist ja so eine altehrwürdige Dungeon-Crawler-Serie. Wir haben das tatsächlich auch allerdings noch in der alten Edition. Und da gab es in der alten Edition noch ganz, ganz viele Erweiterungen zu. Es gab so große Erweiterungen, kleine Erweiterungen, ganz kleine Erweiterungen. Und da gab es also eine ganze Menge Zeug. Und dann gab es ja 2012 eine neue Version davon. Und diese 2012er Version, die wird jetzt tatsächlich eingestellt. Und es gab da auch ein paar Erweiterungen und so weiter, aber man hat gesagt, das lohnt sich einfach nicht für uns. Ja. Fand ich auch ein bisschen interessant, weil da wurde tatsächlich auch mehr dazu gesagt, warum sie das machen. Normalerweise, gerade bei so großen Firmen, ist es ja, sagen einfach, das Produkt wird eingestellt. Gründer haben euch nicht zu interessieren. Ja. Aber diesmal haben sie tatsächlich ein bisschen was dazu gesagt. Und der wesentliche Punkt ist, dass das Spiel einfach zu teuer ist, herzustellen.
Mhm.
Und die gestiegenen Kosten für Herstellung, gerade für so miniaturenlastige Spiele und so weiter, dann ist da ja auch noch eine App dabei. Also das ist ja zwangsweise mit einer App verheiratet. Das lässt sich ja nur mit der App spielen. Das muss auch entwickelt werden und so weiter. Und dann wahrscheinlich auch Lieferkosten, also was sie hier Global Economic Shifts nennen. Und sie sagen einfach, das wäre einfach nicht mehr kostendeckend, die Verkäufe hier. Und selbst wenn sie alle die gesamte Auflage verkaufen würden von so einer Auflage, würden sie trotzdem nicht kostendeckend rauskommen.
Ja, dann muss man den Tatsachen leider ins Auge gucken. Das kann man dann schon verstehen, dass sie dann sagen, okay, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen.
Ja, das ist natürlich jetzt einfach gesagt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt auch andere Spiele, die vergleichbares Material haben wie Descent und die funktionieren. Aber da ist natürlich der Teufel, der steckt da unter Umständen noch im Detail. Ja. Da weiß man nicht so genau, was da so alles für Nebenbedingungen sind und so. Gerade bei so komplexen Projekten, da sind ja ziemlich viel Zeug drin in der Box. Also ich kann das denen schon abnehmen, dass das halt einfach nicht funktioniert. Wahrscheinlich sind die Verkäufe von so einem relativ speziellen Spiel, das ja wirklich eine ganz spezielle Zielgruppe anspricht, auch relativ klein, sag ich jetzt mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten ja vor mehreren Monaten auch schon mal eben die Aussage, dass der Markt für die großen, teuren Spiele eigentlich immer kleiner wird und die Leute eher mehr zu den kleineren, günstigeren Spielen tendieren. Das wird sich sicherlich auch bei Descent bemerkbar machen.
Ja, wahrscheinlich. Dann gibt es ein neues Spiel von Phalanx. Das sind ja so Spezialisten für so Strategiespiele, insbesondere so historische Strategiespiele. Und die bringen ein neues Spiel raus, das nennt sich Saga Vikings vs. Anglo-Saxons. Das fällt genau in meine Zeitperiode rein, die ich total cool finde, so Last Kingdom ungefähr, so ungefähr, sag ich mal. Und also Wikinger gegen Angelsachsen. Und das ist ein kleines Spiel, ist ein relativ schnell gespieltes Spiel.
Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel.
Ein Zwei-Spieler-Spiel, genau. Das fällt in dieselbe Kategorie rein wie das, das vorige von denen.
Punika?
Punika, genau. Das fällt, glaube ich, in dieselbe Serie rein bei denen.
Also es hat auf jeden Fall sehr starke Vibes von der Optik her, dass es da in eine Serie reingehört.
Sieht auch wieder toll aus und das gibt es im Moment als Vorbestellung auf Gamefound. Da sind wir bei einem der Sachen auf Gamefound, da ist tatsächlich jetzt kein Crowdfunding, sondern man kann es einfach bestellen darüber.
Mhm.
Und der Button ist auch Vorbestellung. Und das Ganze kommt schon im Mai raus, Ende Mai auf der UK Games Game Expo. Da wird das zum ersten Mal verfügbar sein und wahrscheinlich dann auch rausgeschickt werden. Ich habe das tatsächlich mal gebackt, beziehungsweise gepreordert, weil es ist auch relativ günstig. Kostet, glaube ich, irgendwie 20 Euro.
Okay.
Ja. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Kann ich ja einmal spielen mit dir und danach wird es doof. Ich kenne das schon.
Ich glaube, wir haben Punica noch nicht bewertet.
Nein. Das haben wir auch bis jetzt nur einmal gespielt, weil du danach sagtest, du findest es doof.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich fand das Punica schon blöd. Warum brauchen wir jetzt dieses Spiel auch noch?
Weil das ist England im 8. bis 11. Jahrhundert.
Ja, das ist okay. Punische Kriege waren noch früher.
Ja, ja, fällt eigentlich nicht in deine Sperrzeit rein.
Nee, aber das Spiel war trotzdem nicht schön.
Na gut. Ein weiteres Spiel, was Phalanx angekündigt hat, ist Dust in the Wind. Das ist ein Spiel im Wilden Westen. Es spielt im Jahr 1870 im amerikanischen Westen und ist ein Co-op-Adventure-Spiel mit einer Kampagne. Und das Ganze basiert auf dem Spielsystem, das mit Purple Haze angefangen hat, eingeführt wurde. Purple Haze ist übrigens ein Spiel, das ich gerne hätte, aber das echt schwer zu kriegen ist. Das ist auch ein Kampagnenspiel, das spielt im Vietnamkrieg.
Okay.
Hat ein total cool aussehendes Cover. Und ich würde das echt gerne spielen mal, beziehungsweise zumindest mal ausprobieren. Aber es ist wirklich, wirklich schwer zu kriegen. Und ich hoffe ja, dass vielleicht mit der Gamefound-Kampagne, die für Dust in the Wind kommt, es vielleicht einen Reprint gibt davon. Das Ganze ist für 1 bis 4 Spieler. Eine Partie dauert zwischen, halte ich fest, 60 und 720 Minuten.
Kannst du das mal für mich umrechnen? 720 Minuten? Wie das viele sind Stunden
viele,
sind das?
Viele Stunden. Ich würde fast sagen, das ist wahrscheinlich so ein Kampagnenspiel, wo du einfach irgendwann aufhören kannst.
Ja. Ach so, dass du einfach quasi so ein Kapitel spielst, eine Pause machst und dann irgendwann weiterspielst. Ja, okay.
Ab 14 Jahre und es gibt im Moment noch keine Bilder davon. Aber die Phalanx-Spiele sehen ja alle ziemlich gut aus und insbesondere das Purple Haze sieht ziemlich cool aus. Ja, wie gesagt, das ist kommt demnächst und als Crowdfunding, also das Spiel selbst wird noch ein bisschen dauern. Und amerikanischer Westen. Wer sich dafür interessiert, kann sich das mal angucken. Dust in the Wind.
Ich habe es ausgerechnet, 12 Stunden.
12 Stunden, ja. Weitere Ankündigungen. Wir haben relativ viele Ankündigungen in dieser News-Episode, weil jetzt auch so langsam so die Ankündigungen kommen für den Herbst. Ja, und dann kann man schon so ein bisschen sehen, was wir so alles auf der Spiel dann sehen werden. Da gibt es eine Ankündigung von Modifius, das sind eigentlich Rollenspielexperten und Tabletop-Experten. Und die bringen hier tatsächlich auch ein neues Tabletop raus. Und zwar das XCOM Miniatures Game. Wer jetzt XCOM nicht kennt, das ist eine legendäre Computerspielreihe, so aus den 90er, 2000ern. Da gab es diverse Spiele von und das sind so rundenbasierte Taktikspiele. Und da gab es tatsächlich auch schon mal ein Brettspiel und zwar das Original kam 2012 raus. Das haben wir, glaube ich, sogar, wenn wir es nicht schon wieder verkauft haben, ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall so ein asymmetrisches Spiel, das ist ein Koop-Spiel. Ist aber trotzdem asymmetrisch. Das heißt, jeder Spieler übernimmt eine andere Rolle in dem Ganzen. Der eine ist der Commander, der nächste steuert die Fighter und so. Und das spielt das Ganze, dieses Computerspiel ein bisschen nach, wo man halt verschiedene Sachen koordinieren muss. Man muss Ressourcen koordinieren, dann muss man irgendwie Kampfflieger losschicken, um die Außerirdischen abzufangen. Und dann muss man, wenn die abgestürzt sind, muss man die auf dem Boden halt irgendwie bekämpfen, die Außerirdischen und so. Also das passt schon ganz gut als Tabletop-Spiel, weil das sind halt so zwei Fraktionen, nämlich die Außerirdischen und die Menschen. Man kann sich das Setting so ein bisschen vorstellen wie diese 70er-Jahre BBC-Serie. Nee, ist nicht BBC, ist ITV. Diese britische Serie aus den 70er-Jahren, UFO. So, das ist ungefähr das Setting und wie das Ganze sich, sich ausdenkt. Ja.
Also ich weiß, dass es auf dem Verkaufsstapel lag, aber ich weiß nicht, ob es weggegangen ist.
Ja, ist halt ein relativ komplexes Spiel und dafür kommt es einfach nicht oft genug auf den Tisch. Also XCOM, das Miniaturenspiel, es gibt im Moment auch noch keine Bilder oder sonst irgendwas davon. Es gibt nur diese Ankündigung auf der Modifius-Seite. Könnt ihr mal gucken, da könnt ihr euch auch in so eine Mailingliste eintragen, um da mehr Infos zu bekommen. Ich werde da meine Finger von lassen, das ist ein Tabletop, damit habe ich nichts zu tun, da will ich gar nicht mit anfangen. Gar nicht mit anfangen. Dann was Spannendes von Amigo. Dieses Spiel hätte ich eigentlich... Da wäre ich eigentlich so drüber gegangen und gesagt, ja, okay.
Also irgend so ein kleines Kartenspiel von Amigo halt.
Genau, Fantastik, würde ich sagen, wird das ausgesprochen. Das ist ein kleines Kartenspiel von Amigo, da kennt ihr ja vielleicht diese kleinen Spiele, die so Handteller groß sind, die man auch so manchmal im Supermarkt findet. Ja. Und in diesem Spiel geht es darum, den schönsten Fächer der Welt zu präsentieren. Ja, und in jeder Runde legen wir dafür Fächerkarten aus, um dann Medaillen dafür zu erhalten und entsprechend Material auch zu sammeln für die nächsten Runden, für den nächsten coolen Fächer, den wir erzeugen. Ist für 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahren, ist also ein Familienspiel. Mhm. Und jetzt kommt das Spannende daran, das Ganze ist von den Autoren der Undaunted-Reihe.
Okay.
So, und jetzt, das ist wirklich krass, ja. Also, ich meine, Undaunted ist so eine relativ heavy Wargame-Serie, ja, mit irgendwie Zweiter Weltkrieg im Wüstendings und jetzt gibt es ja auch das Callisto im Sci-Fi-Universum, aber das ist schon so deutliche Wargame-Sachen, die kommen ja auch bei, wie heißt die nochmal, der Verlag? Komm jetzt nicht auf den Namen. Also die kommen aus so einem Wargame-Verlag raus und so. Und diese Autoren haben jetzt dieses Fantastik gemacht, wo es darum geht, ja, Fächer zusammenzustellen. Ich habe mal geguckt auf das Spiele-Portfolio von Trevor Benjamin. Das ist einer der zwei Autoren. Und der hat auch andere so Familienspiele gemacht. Das heißt, tatsächlich machen sie das öfters mal so einen Sidestep und machen mal was völlig anders.
Okay.
Finde ich ganz lustig.
Aber irgendwas mit Fächern hatten wir letztes Jahr auf der Spielemesse auch. Das hieß aber, meine ich, anders. Ich bin verwirrt.
Ja, weiß ich nicht. Dann Ankündigung für etwas Lokales hier bei uns im Bonn-Kölner Raum, und zwar die Spieletage im Ahrtal. Mhm. Da gibt es am 20. und 21. Juni in Ahrweiler gibt es eine Veranstaltung, wo man spielen kann. Das gibt es dann auch eine Spielebibliothek und da kann man sich Sachen ausleihen und kann die dann da spielen. Da gibt es dann andere Leute, die mitspielen und so weiter und das ist ganz cool. Wir haben es letztes Jahr leider nicht geschafft, weil da war irgendeine andere Veranstaltung genau an dem Wochenende. Ich glaube, es war die Berlin-Con, ich bin mir nicht sicher. Und dieses Jahr findet das Ganze im Kloster Kalvarienberg statt. Ich glaube, das war letztes Jahr auch schon.
Ja.
Und wie gesagt, am 20. und 21. Juni, das ist in Ahrweiler. Ahrweiler macht ziemlich viele Aktionen in dieser Richtung. Die haben ganz tolle Sachen, die da machen, die Stadtverwaltung. Das hängt auch alles noch so ein bisschen damit zusammen, weil das genau das Gebiet war, was mit dieser epischen Flut überflutet war. Und einer der Mitveranstalter ist unser Brettspielheld.
Genau.
Genau, den seht ihr auch im Foto, wenn ihr jetzt mal aufs Bild guckt.
Und unser Lieblingsspielladen hier in
genau,
der Gegend.
Genau, da seht ihr den Alex vom Brettspielhelden. Dann eine ganz, ganz tolle Nachricht kam letzte Woche an von Pegasus. Die ist in meine Inbox gespült worden. Mhm. Denn Pegasus hat angekündigt, dass La Cuenta auf Deutsch erscheint bei ihnen. Das ist
ja
total cool.
Wobei man sagen muss, dass man ja eigentlich, das Spiel ist ja fast sprachneutral. Das geht auch eigentlich so.
Aber das Schöne ist, damit liegt La Cuenta vielleicht dann auch im Müller die ganze Zeit rum und so. Weißt du? Das ist ja also einfacher zu bekommen.
Ja, definitiv. Ja. Weil das wirklich ein cooles Spiel ist zum Verschenken und Mitbringen
genau
irgendwohin.
Das hat auch ein super Thema. Also wer das nicht kennt, wir haben dazu ein Review gemacht vor einiger Zeit. La Cuenta ist ein Spiel, ein einfaches Kartenspiel, auch mit so handtellergroßes Päckchen. Und darüber geht es darum, dass man mit Freunden in Tapas-Bars geht. Also man zieht von einer Tapas-Bar zur anderen. Und immer wenn es darum geht, die Rechnung dann zu bezahlen, muss man gucken, dass man nicht derjenige ist, der die Rechnung bezahlt.
Also man möchte schlemmen wie ein König, aber nichts bezahlen müssen.
Genau, und dann gibt es halt so Karten wie, ich gehe mal aufs Klo.
Ja, oder ich nehme mal einen Kaffee.
Ich bestell die Rechnung und gehe aufs Klo. Ja, ja. Solche Geschichten. Total lustiges Thema, total cooles Kartenspiel, super einfach zu erklären. Das Thema passt perfekt zu dem Mechanismus, der da benutzt wurde.
Ja.
Also ein wirklich tolles Ding und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann wird irgendeiner das aufpicken und in Deutsch rausbringen und das kommt jetzt tatsächlich bei Pegasus, finde ich total cool. Also jetzt habt ihr die Gelegenheit, guckt euch das an, das wird auch wahrscheinlich nicht so viel kosten und das ist wirklich ein tolles Spiel.
Das ist auf jeden Fall, vor allen Dingen ist das auch ein Spiel, wo sich sehr, sehr viele Leute halt einfach mit identifizieren können. Also diese Situation, man ist mit Freunden im Restaurant essen und dann kommt diese blöde Frage, ja, teilen wir die Rechnung oder wie machen wir es denn? Die hat ja jeder schon mal gehabt. Und jeder war vielleicht auch schon mal ein bisschen klamm bei Kasse und hat sich gedacht, oh, ich würde eigentlich gerne möglichst wenig bezahlen müssen. Am besten gar nichts.
Und das war der Geheimtipp der letzten Spiele.
Ja.
Wir hatten ja vor einiger Zeit eine Kollaboration mit dem Brettspiel-Yogi und da kam dann irgendwann, sagten wir, was war eigentlich dein Highlight, unser Geheimtipp der Spiel? Und dann sagten wir beide gleichzeitig La Cuenta.
Mhm.
Ja, also das ist auch vielen anderen aufgefallen. Also ein tolles Teil. Wirklich richtig cool. Dann gibt es eine Neuankündigung für Herbst, und zwar Terra Vista. Das ist ein Roll-and-Ride-Spiel für 1 bis 6 Spieler. Wir sind auf so einer asymmetrischen Karte und müssen Obst zum Markt bringen.
Ja, okay.
Das heißt, wir bringen quasi oder wir verbinden Obsthaine mit den entsprechenden Märkten, wo die verkauft werden. Und das Ganze hat ein ganz, ganz tolles Artwork. Finde ich total toll, wie das aussieht. Es hat so mediterrane Farben, würde ich sagen. Das Ganze spielt auch in so einer mediterranen Welt. Und ist ein relativ einfaches Roll and Write, hat 12 einzigartige Karten, das heißt, man hat auch ein bisschen Abwechslung bei dem Ganzen und funktioniert mit Dry Erase Markern, also so Whiteboard Markern, die dabei sind. Ist für 1 bis 6 Spieler, 15 Minuten dort ungefähr ein Spiel und ist ab 8 Jahres, also Familienniveau. Ich finde das Artwork total cool, also das will ich auf jeden Fall mir angucken.
Nee, willst du nicht.
Wie?
Jedes Mal, wenn ich dir ein Roll and Write oder Flip and Write vorschläge, sag ich so, oh nee, heute nicht.
Doch, ich will mir das angucken. Darf ich das nicht mehr angucken?
Ja, doch, du darfst dir das angucken, aber du spielst die Dinger nicht.
Doch, es muss aber eine richtige Zeit sein dafür.
Ja, ich habe seit, ich weiß nicht wie lange jetzt hier die Cascadia Roll and Rides rumliegen, die willst du nicht spielen, das Pick-a-Pen willst du nicht mit mir spielen, Kartograph haben wir auch noch nicht so häufig gespielt.
Da schimpft schon wieder mit mir.
Dinosaur Raw and Draw spielen wir auch nicht so häufig. Also mein Eindruck ist, dass so Ride-Spiele bei dir nicht wirklich funktionieren. Haben keinen Zug auf dich.
Cascadia finde ich das Thema einfach ein bisschen unansprechend. Aber gut.
Das hättest du mir dann aber ja auch sagen können, bevor ich sie gekauft habe, dass du die eigentlich nicht spielen möchtest.
Doch, ich will alle Spiele spielen. Ich liebe alle Spiele. Oder so ähnlich, wie war das?
Mhm. das hilft aber nicht. Ich meine, der zweite Pile of Opportunity, den wir nicht klein kriegen, sind die ganzen Rätselspiele, die wir unten stehen haben. Ja, da
muss ich auch in der richtigen Stimmung sein.
Ja, aber ich finde die richtige Stimmung bei dir nicht.
Dann musst du das forcieren, sozusagen.
Ja, wenn ich dann versuche, hier mal die drei Kolosse, wo alle sagen, super Gaming-Erfahrung, muss man gespielt haben, dann sagst du, oh nee, das hat so viel Vorbereitungszeit, das will ich nicht spielen.
Ja, und das hat so ein schreckliches Artwork.
Mein Gott, das ist nur der Karton, Schatzi.
Das Auge spielt mit.
Ja, aber ich muss ja auch ganz häufig Spiele spielen, die ich hässlich wie die Nacht finde, weil du die spannend findest.
Okay. Gelobe Besserung.
Mhm.
Gehen wir zur nächsten Ankündigung. Spooky Bar, Edition Spielwiese, bringt im Sommer schon ein Spiel raus, wo es in Wirtshäusern spukt. Wir locken die Geister an, fangt die Geister und verkaufen sie als Souvenire. Das ist ja mal eine lustige Story.
Ja, das ist eine lustige Story. Und ich habe so den dumpfen Verdacht, dass sich hier ein Trend abzeichnet. Nachdem wir nun sehr, sehr viel mit Waldgeistern zu tun hatten, gehen wir jetzt zu den Geistern.
Ja, ist ein Bluffspiel auf Familienniveau. 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre, dauert ungefähr 15 Minuten. Und wie gesagt, kommt jetzt schon im Sommer, also im Juni, Juli.
Ja, nope. Klingt ganz witzig.
Da sind wir bei der nächsten, beim nächsten Roll and Ride, nämlich Rolling Deep. Ein Spiel, das ein Solospiel von Bitewing Games und da machen wir so ein Balatro. Balatro ist so ein Videospielphänomen, was da gerade läuft mit so Pokerkarten. Inspiriertes Würfel-Roguelike. Ein Roguelike ist, du spielst quasi, bis du irgendwie stirbst und dann kannst du wieder von Anfang, fängst wieder vom Anfang an, hast du ein paar Benefits. In diesem Spiel müssen wir den Weg zum Mittelpunkt der Erde finden und dabei unsere Ressourcen managen. Das Ganze ist ab 10 Jahre und ist so ein Würfelspiel, wie gesagt, Solo, kann aber auch mit mehreren Leuten gespielt werden, wie das halt mit allen Solo-Spielen so ist. Muss man sich halt einigen, dauert ungefähr 45 Minuten, ab 10 Jahre, habe ich schon gesagt. Und das Ganze kommt im Jahr 2027 raus und das Ganze wird jetzt auf Kickstarter kommen. Da haben wir euch auch den Link in die entsprechende, in die Shownotes getan.
Okay.
Dann gibt es ein kleines Fazit von der Spieldorf, auf der wir nicht waren, in Dortmund.
Ja, das war sehr schade, aber das hat halt leider nicht, das ist mit unserem Toronto-Aufenthalt kollidiert, genau. Das ging nicht.
Genau. Die Spieldoch war ein super Erfolg, über 18.000 Besucher, das sind 1.000 Besucher mehr als 2017 und der limitierende Faktor ist wahrscheinlich eher die Fläche und das Angebot als die Menschen sozusagen, denn das Ding war jetzt voll, ja, die 190 Ausstellende, das ist schon ganz schön krass, ja, und damit sind die in der Halle verfügbare Ausstellungsfläche komplett ausverkauft gewesen.
Ja.
2027 wird man wahrscheinlich eine weitere Halle dazu nehmen. Das ist ja immer in einer Halle gewesen bis jetzt. Mhm. Ja, das heißt, wir werden dann zum ersten Mal wahrscheinlich 2 Hallen haben. Und das Ganze findet dann statt vom 9. bis 11. April.
Okay.
Nächstes Jahr.
Sofort in den Kalender eintragen und hoffentlich keine Konkurrenzveranstaltungen finden.
Ja. Dann eine spannende Neuankündigung, die ich sehr spannend fand, ist The Lord of the Rings, also Herr der Ringe, Ascension. Wer Ascension nicht kennt, das ist ein Deckbauspiel, das gibt es schon ziemlich lange. Und ich habe tatsächlich, wir haben das allererste Ascension haben wir unten stehen, auch mit ein paar Erweiterungen, weil ich das damals auf, ich weiß nicht, ob es Kickstarter war oder so, gebackt habe. Ich glaube, es war Kickstarter. Schon richtig alt, also schon ein sehr altes Spiel. Und das ist so ein relativ Basis-Deckbauspiel, würde ich sagen. Das war so eins der ersten Deckbauspiele, die ich bekommen habe nach Dominion. Und das hat das Konzept mit dem zentralen Markt, das heißt nicht wie bei Dominion, wo man die Stapel hat, ja, also wo immer die Kombination aus den Karten die gleiche ist.
Du kannst mir super viel erzählen, ich habe noch nie Dominion gespielt.
Du hast noch nie Dominion gespielt?
Nein.
Okay, nach dem Roll and Ride spielen wir mal eine Runde Dominion. Also es ist ein Deckbauspiel und es reduziert das Deckbaukonzept auf die Basics. Ja? Mhm. Ist also jetzt kein komplexes Spiel, aber dadurch, dass es so viele Karten gibt und in so vielen Erweiterungen, ist es doch schon ziemlich cool in der Flexibilität, weil halt ständig was Neues kommt. Ja? Also man kommt nie zu Ende mit diesen Kartenstapeln, dann kommen immer neue Karten und so. Ziemlich cool. Das Problem bei Ascension war immer das Artwork. Die haben da irgendwie so ein Artwork von so einem sehr ausgefallenen Künstler gehabt und das Artwork fand ich immer schon hässlich. Ja. Und da gibt es jetzt, oder wird jetzt kommen, eine Herr-der-Ringe-Version von diesem Spiel Ascension. Mhm. Da sieht das Artwork auch ein bisschen besser aus. Ist jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig mein Geschmack. Also es ist nicht dieses klassische Lord of the Rings oder Herr-der-Ringe-Artwork, das wir so kennen. Aber es ist schon wesentlich besser als das Original-Artwork von Ascension. Da könnt ihr mal googeln, könnt ihr euch das mal angucken. Das Ganze wird auf GameFound kommen und da könnt ihr euch schon vorregistrieren. Da werde ich vielleicht mitmachen, mal gucken.
Okay, ich bin gespannt.
Dann, wie gesagt, kommen jetzt die ersten Ankündigungen für den Herbst. So was alles im Herbst kommen wird von den einzelnen Verlagen von Skellig Games, hat angekündigt mit Alive. Also nicht Alive in einem Wort, sondern Alive. Mhm. Und in Alive erleben wir ein ganzes Leben in einem Spiel voller Entscheidungen, Wendepunkte und einzigartiger Geschichten. Und das Ganze kann man bis zu vier Personen spielen und jede Partie wird anders und erzählt einen ganz neuen Lebensweg. Das hört sich so ein bisschen an wie Coming of Age.
Ja, und Spiel des Lebens.
Ja, gut.
Ich muss dazu sagen, ich habe Spiel des Lebens nur ein- oder zweimal gespielt und das ist sehr, sehr lange her. Ich habe wenig Erinnerung daran, aber so, ich spiele das Leben eines Menschen nach, da fällt mir immer Spiel des Lebens ein.
Ja, Spiel des Lebens ist eher so eine Kreuzung aus Mensch ärger dich nicht und Monopoly mit anderen Texten dran. Das ist, glaube ich, nicht Alive.
Okay.
Ja, könnt ihr euch auf GameFound anschauen, schon mal 1-4 Spieler, 45 Minuten ab 8 Jahren, ist also eher auch ein Familienspiel. Spannende Ankündigung von IV Studios, die finde ich ja sehr cool. Bei denen gucke ich mal genau hin, was die so rausbringen. Das sind ja die von Mystic Mischief. Und die haben eine neue Kampagne gestartet, beziehungsweise eine Kampagne angekündigt von einem Spiel namens Altera. Und die Story ist ein bisschen, ja, also ich bin noch nicht so richtig klar, also ich bin jetzt nicht so richtig klar, was die Story ist, aber das Artwork sieht cool aus. Es ist wohl irgendwie so ein Fantasy-Setting mit einem High Council und es gibt verschiedene Häuser und man muss irgendwie Botschafter schicken und möglichst viel Prestige sammeln und dann entsprechend seinen Einfluss geltend machen. Es ist ein Dice-Back-Building, das heißt, man hat Würfel und sammelt diese Würfel in einem Beutelchen und kann damit dann Worker-Placement-Aktionen machen. Mhm. Es gibt noch nicht so richtig viele Informationen, aber ich finde das Artwork richtig, richtig nice.
Ja, also das Artwork gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und was man auf den Fotos sehen kann, ist, dass es offensichtlich einen Spielerbildschirm, also so einen Sichtschirm für jeden Spieler gibt. Das heißt, man muss auch Dinge vor den anderen geheim halten.
Genau. Dann weitere Veranstaltungsankündigungen, und zwar vom Hanse-Museum. Und das ist in Lübeck. Und da gibt es ab dem 9.10.2026 noch ein bisschen hin. Vielleicht hätten wir noch ein bisschen warten können damit.
Wir können da ja noch mal einen Reminder für das einsetzen.
Gibt es eine Veranstaltung namens Mittelalter durchspielen. Mit dem Motto Let's Play Mittelalter. Mhm. Ich habe mir das angeguckt. Das ist ein bisschen an eher Videospiele angelehnt, muss man sagen. Ja. Mhm. Und was sie quasi machen ist, sie erzählen die Geschichte des Mittelalters in so einer Art spielerischen Art und Weise. Also man kann da einen Avatar wohl spielen und dann quasi die Ausstellung als dieser Avatar erleben. Finde ich ein ziemlich cooles Konzept. Es gibt nur so ein bisschen Informationen dazu. Ist ja auch noch ein bisschen hin, bis das Ganze kommt. Aber das Ganze startet am 9. Oktober 2026 im Lübecker Burgkloster. Und da wird es diese mittelalterliche, betretbare Gaming-Welt geben, die nicht, wie im Pressetext steht, die nicht betrachtet, sondern gespielt wird. Das Ganze läuft bis zum 31.10.2027, also ein ganzes Jahr. Das heißt, man hat ein bisschen Zeit, das zu besuchen. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal hin. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Ja, aber wird jetzt nicht so hundertprozentig klar, ob das oder wie VR-lastig das ist oder ob es gar kein VR enthält, ist alles unklar.
Ist alles noch ein bisschen unklar. Die Abstimmung für den Deutschen Spielepreis hat begonnen. Da haben wir euch den Link in die Shownotes getan. Da könnt ihr eure Stimme abgeben für den Preis dieses Jahr. Der wird ja an das Spiel vergeben, an der Presse, in der Pressekonferenz am Anfang des Spiels. Und da gibt es auch wieder verschiedene Kategorien und das ist so ein Freeform-Preis. Das heißt, ihr könnt ein beliebiges Spiel angeben. Es gibt eine Liste von Spielen, die von den Verlagen kommen, aber man kann auch beliebige Spiele angeben. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass da Nominierte gibt oder so, sondern man gibt da selbst Spiele an.
Ja, es müssen natürlich aktuelle Spiele sein. Da gibt es so ein Zeitfenster, in dem das Spiel erschienen sein muss. Das muss man natürlich beachten, aber im Zweifelsfall wird das Spiel aussortiert, wenn man halt was erwischt hat, das schon zu alt ist.
Genau, und traditionell ist der Deutsche Spielepreis ja eher so der Preis der Brettspiel-Community, wo auch dann eher so die Heavy-Flyer.
Ja, die etwas expertigeren, genau, Sachen auf die Liste kommen.
Richtig, so könnt ihr euch angucken. Wo wir gerade bei das Spiel sind, die Ausstellerfläche ist ausverkauft und es gibt jetzt eine Warteliste. Das heißt, es ist ratzfatz wieder alles ausverkauft auf das Spiel. Wie gesagt, das Spiel wird ja dieses Jahr noch größer, weil sie ja die Halle 8 noch dazu genommen haben. Da bin ich dann mal gespannt, wo sie die Neuheitenshow machen zum Beispiel und wie so ein paar andere Sachen funktionieren. Aber Halle 8 wird jetzt auf jeden Fall auch Ausstellungsfläche sein und auch die ist jetzt schon komplett ausverkauft.
Ja, also grundsätzlich könnte die Neuheitenshow wieder nach oben in diesen einen Konferenzraum ziehen, was ich sehr doof fände. Oder nach unten, wo diese Asmodee-Veranstaltung stattgefunden hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, vielleicht.
Aber keine Ahnung, das müssen die dann ausbaldowern, wo sie es hinpacken.
Ja. Es verspricht auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung wieder zu werden mit vielen Sachen, die man sehen kann. Und gut, dass wir da immer mehrere Tage hingehen.
Ja, also da müssen wir diesmal tatsächlich überlegen, wie wir das machen, ob wir dann vielleicht den Sonntag noch mit reinnehmen oder so, wenn das so groß wird.
Und wir werden euch natürlich von da berichten.
Ja.
Ein Nachfolger kommt für King of Tokyo Duel, nämlich King of Tokyo Duel Tokyo Bay. Das fällt unter die Kategorie Warum? Weil wir hatten das ja getestet, da könnt ihr euch unser Review mal anhören. Das ist kein gutes Spiel. Also, das Spiel ist einfach dumm, finde ich. Ja? Das ist einfach irgendwie sinnloses Tauziehen. Und es macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Dann lieber das Original King of Tokyo. Das kann man auch mit zwei Spielern spielen. Und also, das hat uns überhaupt nicht abgeholt, die Duel-Version von King of Tokyo. Fällt in die Kategorie, warum muss man von jedem Spiel eine Duel-Version machen?
Dinge, die die Welt nicht braucht.
Dinge, die die Welt nicht braucht, ja. Und das war einfach völlig emotionslos. Und so, also ich kann mich noch erinnern, unsere erste Partie davon war, habe ich jetzt gewonnen? Nach einer Minute?
Ja, du hast gewonnen, ja? Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das passiert ist.
Also, nee. Davon gibt es jetzt auf jeden Fall ein zweites Grundspiel, Tokyo Bay mit neuen Monstern und so weiter, ja, und also 6 neue Monster sind da drin und ein paar weitere Änderungen zu dem ersten Spiel. Ja.
Yellow, es tut uns leid, aber wir werden es liegen lassen.
Ja. Interessanter ist dafür die American Tabletop Awards. Die haben nämlich ihre Gewinner bekannt gegeben und gewonnen haben Magical Athlete, das im Deutschen bei Asmodee rauskommt und wie war das? Turbo Flitzpiepen 3000 heißt oder so ähnlich.
Ja.
Das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Hot Streak, das werden wir am Freitag, also morgen, wenn wir das hier auf dem Tisch haben, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Herr der Ringe Pandemic, also Fellowship of the Ring und Molly House.
Ja, richtig, dass wir uns immer noch angucken müssen.
Ja, Molly House kommt ja auch dieses Jahr noch in Deutsch raus von Spielbox. Und man hat mir versichert, dass die Übersetzung gut ist.
Das ist ja schon mal was.
Das ist schon mal was, ne? Ja. Für Harmonies kommt eine Erweiterung von Asmodee.
Nehmt mein Geld, ich will's haben.
Im Takt der Natur. Es wird allerdings nur eine kleine Erweiterung.
Ja, so ein Boosterpack, genau. Sind, aber ich haben wollen das.
Sind 10 neue Tierkarten drin und die Tierkarten enthalten Lebensraummuster mit 3 verschiedenen Lebensräumen.
Ja, und das spielen wir übrigens auch viel zu selten.
Das stimmt. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht getestet.
Ja. Doch, ich meine schon.
Kommt im Juni übrigens. Also demnächst schon. Dann habe ich eine coole Ankündigung, eine nette Ankündigung gefunden von Pink Troubadour. Auch Pink Troubadour ist ja so ein Verlag, wo ich öfters mal genauer hingucke. Die sind ja irgendwie aus dem Nichts erschienen plötzlich, einmal auf das Spiel und haben dann gleich irgendwie so einen Hit hingelegt. Und die bringen jetzt für den Herbst raus Looney Clues. Das ist ein Wortspiel, wo wir geheime Identitäten annehmen und dann rausfinden müssen, wer der andere ist. Kennst du dieses Spiel, wo man sich dieses Post-it auf die Stirn klebt? Ich glaube, so ähnlich ist das.
Oh nee,
ja, man kann nicht eine von 12 geheimen Identitäten annehmen.
Oh wei.
Und man muss einfache Fragen stellen, so bist du farbig? Bist du flach? Ja, und dann muss man halt rausfinden, deduzieren, wer derjenige ist.
Dass du die Gurke bist, oder
wie? Dass ich die Gurke bin, genau.
Ja, du hast übrigens recht, wir haben Harmonies noch nicht rezensiert.
Ja, siehst du mal. Schöne Ankündigung auch von einem neuen Kickstarter-Projekt, und zwar Echo Bound Adventures. Das ist mir auch im Cover direkt ins Auge gefallen. Das Spiel spielt im Jahr 1931 und die sogenannte Penrose Society hat etwas herausgefunden, für das die Welt noch nicht bereit ist, nämlich, dass andere Dimensionen existieren.
Ach nein, ja, schon wieder.
Genau. Und wir sind quasi
eine Expedition.
Abenteurer, genau, die diese andere Seite untersucht und besucht und erforscht.
Mhm.
Ja, und möglichst viel einpackt und mitnimmt. Ja. Es ist ein kooperatives Sandbox-Spiel für 1 bis 4 Spieler. Und wir spielen darin, wie gesagt, einzelne sogenannte Stewards, die diese verschiedenen anderen Dimensionen besuchen. Ist ein Press-Your-Luck-Dice-Game. Also ein bisschen so
Nicht Push-Your-Luck, Press-Your-Luck.
Press-Your-Luck, Push-Your-Luck ist, glaube ich, dasselbe. Ja. Hat eine Kampagne. Und das Spannende daran ist noch, dass das Ganze von ehemaligen Designerinnen von Prospero Hall ist. Das finde ich super cool.
Ja, ich bin gerade ein bisschen zwiespältig. Also insgesamt finde ich das Cover auch sehr cool. Aber wenn man sich die Protagonisten, die da abgebildet sind, ein bisschen genauer anguckt, finde ich es ein bisschen gruselig, dass die eine da so verbundene Augen hat und der Dude mit dem Hut sieht sehr, sehr düster rein.
Ich glaube, der Dude mit dem Hut ist der Bösewicht.
Ah, okay, das erklärt's.
Ja. Prospero Hall, wer das nicht kennt, das ist so eine Designergruppe, die hat die ganze Zeit Spiele gemacht für Funko Games. Also diese ganzen coolen Funko Sachen wie zum Beispiel E.T. oder Goonies oder was haben die noch gemacht? Das Fenster zum Hof.
Klapperschlange?
Klapperschlange nicht, das ist okay. Nicht von denen. Irgendwann hat Funko gesagt, wir machen keine Brettspiele mehr.
Mhm.
Ja, und dann hat sich Prospero Hall im Wesentlichen aufgelöst und einige von den Designern haben sich neu zusammengetan und machen jetzt weitere Spiele. Und das hier ist eins davon, Echo Bound Adventures. Da ist der Hauptdesigner der ehemalige Leiter von dieser Prospero Hall Gruppe.
Ja, dann müsste man das ja eigentlich pushen, weil das, was die bisher rausgebracht haben, war halt, also als sie noch unter Prospero Hall gelaufen sind, war halt schon ziemlich cool.
Ja, ja. Dann gibt es wieder Zeit für Brutzeln für uns, denn ein neues Dungeons & Dragons Kochbuch erscheint bei Penguin Random House.
Aber erstmal müssen wir das Buch haben.
Ja, das wird auch noch ein bisschen dauern. Das Ganze wird erst im September erscheinen. Und das neue Buch nennt sich Heroes Feast Legend of the Table. Und diesmal geht es darum, dass 80 Rezepte vorgestellt werden von einzelnen Charakterklassen.
Okay.
Also was essen denn die Diebe gerne im Dungeons & Dragons Universum? Oder die, da frage ich mich ja, was essen denn die Necromancer so gerne?
Ja.
Da bin ich mal gespannt drauf.
Tote Kadaver?
Ja. Roadkill-Ragu.
Die spannende Frage, die wir uns dann auch stellen müssen, ist, ob wir das tatsächlich diesmal schon auf Englisch bestellen und ob wir warten, bis es das auf Deutsch gibt, weil die deutsche Übersetzung bei dem letzten war ja ein bisschen abenteuerlich.
Wir hatten ja mit dem Zauberfeder Verlag gesprochen und da sollten wir vielleicht mal nachfragen, ob da die deutsche Version kommt.
Ja, und ob sie das mit der Sahne oder was war das gleich? Naja. Und den Kräutern irgendwie dieses Mal besser hinkriegen.
Sahne oder was war das irgendwie? Die haben immer Cream.
Ja.
Und haben das mit Also, da müsst ihr aber das
Label hören von Clotted, es war, glaube ich, Clotted Cream und die haben das mit Sahne.
Kondensmilch.
Mit Kondensmilch, genau.
Kondensmilch. Und wir sind der relativ festen Überzeugung, dass da nicht Kondensmilch gemeint ist, sondern Sahne.
Ja, genau, ja. So rum war es. Das war sehr abenteuerlich und das war auch sehr lustig. Wir haben einen Auszug von dem Rezept, das wir gemacht haben, auf Englisch gefunden. Und in der deutschen Übersetzung war unter anderem als Gewürz oder als Kraut Fenchel als Alternative vorgeschlagen und das steht in der englischen Version überhaupt gar nicht drin.
Ja, das ist auch lustig. Also da hat offensichtlich der Übersetzer war ein bisschen kreativ.
Ja, und Fenchel konnten wir uns nun auch wirklich gar nicht vorstellen. Deswegen haben wir ihn weggelassen.
Ja. Strohmann Games hat ein Spiel angekündigt für den Juli und zwar Riffwelten. Das ist auch auf unserem Cover für diese Folge. Da sind wir im Great Barrier Reef und es ist ein Plättchenlegespiel, wo wir ja Korallen und andere Riffbewohner auf unseren Rifftableaus anordnen.
Ja, und ich glaube, wir müssen endlich mal Schluss machen mit unserer Behauptung, Plättchenlegespiele würden nicht funktionieren.
Also hier in unserem Podcast.
Ja, aber vielleicht liegt das auch an uns, weil eigentlich sind Plättchenspiele, nach dem, was ich so gehört habe, bei den Spielern der heiße Scheiß schlechthin.
Ja, Leben in Reterra, super Spiel.
Ja.
Ja. Es ist ein einfaches Kennerspiel für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahre, dauert ungefähr 45 Minuten und kommt, wie gesagt, im Juli schon in den Handel. Der UVP ist 45 Euro. Und hat ein tolles Cover.
Ja, und sieht hübsch aus.
Schön farbenfroh. Ja. Spannende Sache von Reddit. Das fand ich sehr lustig. Und zwar auf Reddit hat einer gepostet, dass er 36.000 Catan-Spiele gespielt hätte, aber nicht er selbst, sondern er hat eine AI oder eine Gruppe von AIs Catan spielen lassen, und zwar 36.000 Mal.
Mhm.
Und hat dann analysiert, wie diese Spiele ausgegangen sind, um zu gucken, ist das Spiel balanciert und gibt es irgendwelche Strategien, die immer zum Sieg führen.
Ja.
Total spannender Artikel, wir haben euch den verlinkt, man kann das hier alles gar nicht wiedergeben. Das Einzige, wenn man mal so abstrakt drüber geht, Catan ist schon ziemlich gut ausbalanciert.
Mhm.
Allerdings hat er gefunden, dass wenn man auf die längste Straße geht, dann gewinnt man zwischen 56% und 61% aller Spiele.
Okay.
Ja, also das ist das Einzige, wo so ein bisschen so ein Deciding Factor rauskam, so ein bisschen. Der hat dazu auch ganz viele Diagramme gemacht und Auswertungen und sowas, ja. Und es gibt auch eine ganz lebhafte Diskussion auf Reddit dazu, mit so Sachen wie, ja, haben die AIs eigentlich auch richtig gespielt und so, und da sind auch so Sachen,
genau.
Wie...
War eine AI dabei, die wusste, oh, der geht immer auf die längste Straße, ich konterkariere das absichtlich?
Ja, oder wie funktioniert das Verhandeln zwischen den AIs? Ja, also tausche zwei Schafe gegen ein Holz zum Beispiel. Da gibt es auf jeden Fall eine coole Diskussion. Könnt ihr euch mal angucken und es ist auf jeden Fall interessant, das mal zu lesen, wie man auch sowas im Prinzip macht. Ja, und ich finde ja, sowas vielleicht auch spannend für Game Designer, weil ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es interessant wäre für Game Designer, wenn ihr so ein Spiel designen, das über so eine Technik einfach mal zu checken, ja, ob das irgendwie funktioniert.
Vielleicht sollte man die AI auch einfach mal deshalb das nach den Regeln spielen lassen, um festzustellen, ob in den Regeln vielleicht einfach Lücken sind.
Ja, gut. Da hatten wir schon...
Ja, aber vielleicht könnte eine AI das ja aufdecken und sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll, weil ist in den Regeln nicht erklärt.
Ja. Zur nicht zur UK Games Expo, jetzt muss ich gerade mal hier gucken, die Geneva USA
Gen Con,
genau. Hat mir auf der Zunge gelegen.
Ich war gerade so überlegen, womit kämpft er jetzt? Er kann doch jetzt nicht die Gen Con meinen.
Ja, doch, Lake Geneva. Auf der Gen Con erscheint eine neue Version von Clank. Also von Klong.
Mhm.
Natürlich nur in Englisch. Direwolf Digital hat angekündigt, dass es eine 10-Jahres-Edition von Clank geben wird. Und zwar die Clank Master Thief Edition. Und in dieser sind nicht nur ein paar visuelle Updates drin, wo das Ganze ein bisschen in den Illustrationen aufgepeppt wurde, sondern man hat auch so ein paar weitere Sachen gemacht am Material. Also zum Beispiel der Health Track und der Markt sind jetzt auf separaten Boards. Und es gibt auch ein paar Gameplay-Erweiterungen, das heißt, es gibt so ein paar Sachen, die man optional hinzunehmen kann. Und da ist in der Box auch noch eine neue Mini-Erweiterung drin, nämlich Wandering Monsters, das auch darauf anlegt, dass da neue Illustrationen auf dem Brett sind. Die kommt, wie gesagt, zur Gen Con und ist die 10-Jahre-Edition. Und da kann man mal gucken, vielleicht kommt es ja auch in Deutsch. Wenn, dann von Schwerkraft wahrscheinlich.
Ja, und dann muss man halt überlegen, ob man, wenn man es hat, das dann trotzdem noch haben will.
Ja, also ich würde sagen...
Ja, also es klingt super, aber es ist halt immer so ein bisschen, Ja, es ist nicht einfach nur ein Reprint, es sind neue Sachen dabei und das ist auch toll. Aber ich finde es immer so ein bisschen traurig, wenn ich dann das alte Spiel quasi wegschmeißen kann, weil das will dann keiner mehr.
Also Clank ist ja auch so ein Spiel, was man immer wieder spielt. Kenne ich Spielgruppen, die spielen das ständig. Und vielleicht ist halt ja auch die alte Version einfach ein bisschen abgegriffen, da kann man sich vielleicht mal eine neue holen.
Ja.
Wizards of the Coast hat ein neues Trading Card Game angekündigt. Das sind die Jungs, die Magic machen. Und das neue Spiel hat auch was mit Magic zu tun. Es heißt Mood Swings und ist von dem Chefdesigner von Magic aktuell. Das ist nicht Richard Garfield, das ist der Erfinder von Magic. Der Chefdesigner heißt Mark Rosewater und der bringt dieses Spiel raus. Es ist ein Trading-Card-Spiel, das aber nicht in Boostern ausgeliefert wird, sondern in 45-Card-Decks. Mhm. Und da sind dann 45 Karten von insgesamt 130 Karten oder sowas drin. Ja. Das sind also gar nicht so viele Karten. Und die gibt es auch wieder in den 5 Magic the Gathering-Farben. Und jede Karte repräsentiert eine Emotion. Deswegen heißt das Ganze auch Mood Swing,
ja.
Genau. Und das Artwork der Karten, das finde ich ein bisschen billig, ja, sind einfach Konzeptzeichnungen von Magic. Deswegen sieht das Ganze auch ein bisschen seltsam aus.
Ja, die Prototyp. Sind auch schwarz-weiß irgendwie. Genau. Zumindest ist hier auf diesem Screenshot, den ich hier habe.
Das Ganze kommt im Juni und wird im Direktvertrieb von Wizards rausgegeben. Das heißt, das könnt ihr dann über die Webseite bekommen. Ja, weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es hört sich für mich so an wie so ein Side-Project. Ja. Aber für jemanden, der Magic total cool findet, ist das vielleicht der heilige Gral. Ich weiß es nicht.
Ja, wir werden das erstmal in Ruhe von der Ferne weiter beobachten, bevor wir da näher ranrobben.
Ja. Weiterhin spannende Ankündigung von Pandasaurus Games, und zwar Sandcastles. Das finde ich, sieht total cool aus. Pandasaurus Games sind ja die Leute von Roar and Ride. Dinosaur Island Roar and Ride. Mhm. Das Ganze kommt im August für 2 bis 6 Spieler, 20 Minuten Spielzeit, ab 8 Jahre, das ist ein Familienspiel. Ist vom Designer Alex Cutler, der hat vorher Critter Kitchen gemacht.
Mhm. Ja.
Und in diesem Spiel Sandcastle sind wir am Strand und bauen Sandburgen. Und das Spielertableau sieht auch tatsächlich aus wie so eine riesige Sandburg. Und man muss so Plättchen legen und muss eine Sandburg bauen. Und es geht darum, wer die coolste Sandburg baut.
Ja,
ziemlich cooles Thema.
Sand und Strand scheint gerade auch ein sehr beliebtes Thema zu sein.
Ja, ist ein kleines Spiel, kostet $20.
Okay.
Und im August. Rechtzeitig, wenn der Sommer so langsam zu Ende geht. Stonemaier Games hat eine Erweiterung für Finspan, also für Flossenschlag, angekündigt. Und zwar Sharks and Reefs, also
Haie und Riffe.
Haie und Riffe, genau. Und es gibt da halt Haie und Riffe drin. Und,
Überraschung.
Genau. Und da gibt es halt neue Kartentypen und so weiter und Haie und so weiter und neue Funktionen auf den Karten und so weiter. Das Ganze kommt im Mai in Englisch und Feuerland hat bereits angekündigt, dass es das auch in Deutsch geben wird. Ich würde vermuten, im Herbst.
Ja, und ich habe mich nicht genauer damit beschäftigt, worum es geht, aber ich würde mal vermuten, die Haie können Fische fressen und in Riffen kann man sich vor den Haien verstecken.
Vielleicht. Schöne Ankündigung von AEG. Let's Go Back to Japan kommt als Erweiterung für Let's Go to Japan. Das finde ich cool, das will ich haben.
Ja. Da haben wir jetzt aber ein Problem.
Warum? Achso, wir haben die deutsche Version von
Shrek. Wir haben die deutsche Version
und haben gesagt, wir kaufen da nichts mehr von Shrek.
Wir kaufen da nie wieder was.
Nachdem die uns mit dieser Deluxe-Version von Let's Go Japan so ein bisschen über den Tisch gezogen haben.
Ja, und also ich meine, wir haben ja tatsächlich noch Glück gehabt, weil unser Karton, der in das Tuch eingeschlagen war, war ja völlig in Ordnung. Ich habe ja gehört, dass ganz viele dieses Tuch aufgemacht haben und dann festgestellt haben, dass ihr Karton angestoßen war und sie da böse Macken drin hatten.
Ja.
Da haben wir ja echt noch Glück gehabt.
Das war wieder so eine typische Schwerkraftaktion. Naja, auf jeden Fall kommt eine Erweiterung, was ich nicht so gut finde. Ich habe nämlich gegoogelt danach und dachte so, okay, ich habe hier diese E-Mail-Pressemitteilung von denen, aber wo finde ich das denn jetzt? Ja, und man findet natürlich mal wieder nichts auf der Webseite von denen. Und dann, wenn man genau die Texte liest, da steht dann drin, dass dieses Let's Go Back to Japan, was eine Boxed-Erweiterung ist, also keine Mini-Erweiterung oder sowas, ja, das wird es nur aktuell, nach aktuellem Stand zumindest, nur im Rahmen der Kickstarter-Kampagne oder GameFound-Kampagne, ich bin nicht sicher, Kickstarter-Kampagne für Let's Go to France geben. Das heißt, man muss bei Let's Go to France mitmachen, um Let's Go Back to Japan zu bekommen.
Ja, super.
Ja.
Naja, man kann da natürlich auch mit einem Euro mitmachen und sich dann nur Let's Go Back to Japan bestellen.
Ja, also seid nicht verwirrt, wenn ihr das nicht findet. Der Trick ist, zu warten, bis Let's Go to France als Kickstarter aufmacht. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, das zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass man wahrscheinlich auch nur das bekommen kann, wenn man halt nur beim Pledge Manager mitmacht und dann nur das nimmt. Wobei natürlich Let's Go to France auch interessant ist.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Und damit kommen wir zu unserer letzten News und zu dem Aufreger des Monats. Ja,
den wo ich Michael echt gedacht ja schon habe, ganz groß angeteasert hat.
Also, was zur Hölle, ja? Simon, wir wissen ja, Simon, der ehemalige große Crowdfunding-Laden, ja, mit jeder Menge Miniaturen spielen und so, ja.
Weil cool Minis or not,
genau.
Und setzt ja genau darauf ab, dass da ganz viele Miniaturen immer in den Spielen sind.
Und der 2024 und 2025 23 Millionen Dollar Verlust gemacht hat, was 5,5 mal mehr ist als ihre gesamten Profite der davorliegenden 9 Jahre zusammen.
Ja, also richtig krass dicke Verluste.
Genau. Und die auch gesagt haben, sie hören auf mit Crowdfunding und machen erstmal ihre, ich glaube, 8
Kickstarter fertig.
8 Kickstarter fertig, die sie noch am Laufen haben. Die haben jetzt gesagt, ach, uns geht's ja so gut, in Anführungszeichen, dass wir 2,1 Millionen in die Hand nehmen. Und jetzt könnt ihr mal raten, in was investieren? In ein NFT-Game-Studio, das auf Blockchain-Basis solche NFT-Spiele anbietet.
Und das auch irgendwie auf den British Virgin Islands sitzt.
Ja, Blissful Link heißen die. Ich habe gedacht, was zur Hölle? Ja?
Ja.
Und haben da so eine ganz seltsame Argumentation gebracht, so von wegen, ja, sie müssen sich ja jetzt breiter aufstellen. Simon kann ja nur überleben, wenn wir unsere
zweites Standbein haben. Genau,
zweites Standbein mit NFT-Spielen, ey.
Ja.
Ernsthaft. Ja?
Du hast jetzt aber einen Zwischenschritt so ein bisschen unterschlagen, weil sie haben ja erst gesagt, wir machen keine Kickstarter mehr, sondern gucken erstmal, dass wir die Laufenden fertig kriegen. Dann haben sie doch noch einen irgendwie angekündigt, dass sie den noch lostreten wollen. Den
wollen wir zurück in die Crowdfunding.
Und dann kam auf einmal diese Nummer mit so, und jetzt nehmen wir mal 2,1 Mille und schleppen die woanders hin.
Ja, und da muss man sich noch überlegen, dass die jede Menge nicht ausgelieferte Kickstarter haben, wo die Leute darauf warten und wo nicht richtig klar ist, ob sie das noch machen können. Sie sagen, sie sind dran und so weiter, aber im Moment haben die halt keine Einnahmen. Ja, und müssen quasi die Sachen fertig machen, ohne dass sie weitere Einnahmen haben. Gleichzeitig haben sie massive Verluste.
So. Ja, und in der Situation verschieben sie Geld auf die British Virgin Islands.
So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Ja, und absoluter Disclaimer, das ist reine Spekulation, die ich hier betreibe. Ja,
schon fast böswillig.
Nee, nicht böswillig.
Nee, böswillig
Das ist meine Analyse hier, ja. Man ist irgendwie ein Laden, der jede Menge offene Crowdfunding-Projekte hat, der unglaublich viel Verlust macht und wo Analysten sagen, der wird nicht mehr lange überleben. Ja, und dann nehmen die tatsächlich 2,1 Millionen Dollar in die Hand und tun die, statt in ihre offenen Crowdfunding-Projekte zu packen,
pushen,
in ein winziges Unternehmen auf den British Virgin Islands, die unseriöse NFT-Blockchain-Videogames machen. Dieses Unternehmen, Blissful Link übrigens, hat einen Verlust von knapp 200.000 Dollar in 2024 gemacht, bei einem Umsatz von 400.000 Dollar und haben offene Ausstände von über 800.000 Dollar. Das heißt, mit diesen 2,1 Millionen hätte ich erwarten können eigentlich, dass man den ganzen Laden einfach übernehmen kann. Ja, mindestens.
Ja.
Und da stecken jetzt 2,1 Millionen rein und die sind in den British Virgin Islands. Für mich hört sich das an, als ob da jemand Geld in Sicherheit bringen möchte.
Ja, aber wie gesagt, das ist alles nicht gerichtsverwertbar, wie man so schön sagt. Das sind nur Spekulationen und Mutmaßungen. Aber wer weiß, vielleicht hat ja irgendjemand Lust und Energie, da genauere Recherchen anzustellen.
Die Reaktion der Community ist entsprechend. Auf der Boardgame Revolution Community auf Facebook zum Beispiel habe ich, glaube ich, noch nie so oft in einem Kommentartrail das Wort What the fuck gelesen, wie bei dieser Ankündigung. Also es ist wirklich unglaublich. Ja? Es ist wirklich absolut, absolut krass. Ja? Und ich habe gesagt, ich sehe nicht richtig. Ja? Also es gibt eigentlich nur, aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die glauben da wirklich dran, ja, dass das irgendwie funktionieren kann. Dann,
was aber wirklich?
Dann muss ich denen wirklich jede Art von Zurechnungsfähigkeit absprechen.
Sehr unrealistisch, ja.
Oder die wollen wirklich Geld in Sicherheit bringen, ja, und vor einem Bankrott irgendwie noch ein paar Millionen irgendwo hin verschieben. Beide Optionen sind meiner Meinung nach absolut inakzeptabel.
Ja, also ich meine, es gibt ja immer auch Grautöne. Vielleicht ist tatsächlich die Idee, das Geld zwischenzeitlich dort in Sicherheit zu bringen, um dann es später zu haben, um es dann doch noch in die Kickstarter zu schieben. Ja. Aber das ist Wunschdenken. Ich gebe es ja zu.
Also ich finde es echt krass. Ich finde es wirklich krass. Und wenn ich da, wir haben noch nicht mitgemacht, wir haben aber keinen dieser Kickstarter mitgemacht, aber wenn ich da jetzt Kunde wäre und würde auf, keine Ahnung, $500 Kickstarter warten oder so, würde ich jetzt ernsthaft mich fragen, was soll das? Ja, ja. Offensichtlich habt ihr ja 2,1 Millionen einfach so rumliegen. Ja,
Macht doch mal meinen Kickstarter fertig. Ja? Genau.
Also ernsthaft, das wäre besser investiert, weil dann könnte man wieder seinen Ruf wieder erlangen, ja, und dann vielleicht dann wieder mit dem Crowdfunding anfangen und wieder klein anfangen und dann wieder aufbauen, anstatt das in irgendwelche windigen NFT-Geschichten zu stecken. Also es ist unglaublich.
Ja, aber manchmal ist das ja tatsächlich so, du guckst ja relativ häufig auch diese Dokus von irgendwelchen Dingen, die dann auf einmal sehr schwer in Korruption und Betrug und solche Dinge abgedriftet sind. Das scheint ja häufiger der Fall zu sein, dass ab einem bestimmten Grad ja der Verzweiflung irgendwie logisches Denken ausscheidet und man abstruse Dinge tut.
Ja. Simon hat übrigens $14.3 Millionen in nicht ausgelieferten Crowdfunding-Kampagnen.
Okay.
Die noch fehlen.
Sehr, sehr, sehr traurig.
Ja. 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 Sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Da würden wir uns interessieren für. Und wenn einer von euch da vielleicht auch gebackt hat und da auf sein Zeug wartet, würde ich gerne mal die Meinung von euch hören.
Ja, oder ob ihr vielleicht durch, dass ihr in diesem Kickstarter drin hängt, vielleicht noch zusätzliche Informationen die wir jetzt halt nicht bekommen haben. Das wäre auch super spannend zu wissen.
Das war's. Eine bisschen längere Folge. Wie gesagt, hat sich ziemlich viel angestaut. Ja.
Ich muss noch unseren obligatorischen Werbehinweis unterbringen. Den haben wir am Anfang vergessen.
Bei den Legal Implications, die wir hier gerade mit dem Simon-Ding gemacht haben, ist es eigentlich auch egal.
Ja, aber wir sind nicht gesponsert, auch nicht im negativen Sinne. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten und wir nennen Markenprodukte und Firmen und ziehen auch manchmal über sie her. Deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung oder Anti-Werbung.
Unterstellen auch manchmal irgendwelche Firmen Bilanzbetrug. Naja, wir sind da gut dabei.
Ja.
Alles klar. So, das war's für diese Woche. Nächsten Mittwoch gibt's wieder ein Review. Da gucken wir mal. Wir spielen jetzt am Wochenende Hotstreak durch. Da bin ich gespannt drauf. Das war auf unserer Hochzeit der absolute Hit.
Wie gesagt, wenn euch da interessiert, dann. Und Michael und ich hatten keine Zeit mitzuspielen. Also sind wir völlig ahnungslos und alle so, boah, das war voll das coole Spiel. Und wir so, ja, wir wollen das jetzt auch spielen.
Ja, das Schöne ist, es gibt dazu Pizza aus unserem brandneuen Pizzaofen, den mein Bruder uns zur Hochzeit geschenkt hat.
Ja, und den Michael jetzt seit 3 Tagen fleißig testet. Ich kann keine Pizza mehr sehen.
Ja, ich muss doch die richtige Temperatur finden.
Ja, aber ich kann keine Pizza mehr sehen.
Ja, aber
das könnte man doch auch mehr auf die Zeitschiene bringen. Ja, und ich weiß.
Morgen gibt's Pizza.
Ja, und ich weiß, auch eine schlechte Pizza ist Pizza.
Richtig. Und auch eine schlechte Pizza ist immer noch eine gute, also immer noch besser als andere Sachen.
Ja, nee. Ich merke, dass ich so an meinem Pizza-Konsum-Limit für diese Woche liege. Also morgen ist noch okay, aber dann brauche ich dringend was anderes zu essen.
Ja, aber wir haben noch den Pizzaofen jetzt hier stehen.
Ja, genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und spielt was Schönes und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.